Mächtig einfach. Mit Sky Stream hast du alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Erlebe die neuesten Filme und Serien, inklusive Paramount Plus, Netflix und dem gesamten Live-Sport. Mächtig einfach. Sky. Wo Unterhaltung zu Hause ist.
Mozart spielte mehr als 10 Instrumente. Doris, wie viele kannst du?
Ich bin virtuos in der Fernbedienung.
Ich bin Michael Steingruber.
Ich bin Doris Prisching. Ihr hört Serienreif, den Podcast über die musikalische Welt der Serien. Bei uns geht es heute um eine der absolut spannendsten Historienserien dieses Jahres, sage ich ganz wertfrei. Wir sprechen über Mozart, Mozart. Die Serie ist auf ORF On abrufbar und wir haben dazu heute einen ganz besonderen Gast. Wir freuen uns sehr, 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 also wirklich sehr, auf Verena Altenberger. Hallo, liebe Verena.
Hallo.
Hallo Verena, ja, danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Erzähl uns doch bitte mal kurz, worum geht's in Mozart, Mozart?
Also, ich habe vorher schon gesagt, ihr habt mir ja ein bisschen was voraus, weil ich habe es ja noch nicht gesehen. Aber ich kenne die Drehbücher, insofern weiß ich, glaube ich, wovon ich rede.
Hast du uns etwas voraus?
Ja.
Was ich daran so gern mag, ist, dass wir einen Take auf die Geschichte bringen, der wahrscheinlich nicht so war, aber vielleicht genau doch genau so war. Und zwar ist so die Grundprämisse, Mozart war vielleicht gar nicht das Genie, sondern seine Schwester. Und die Serie stellt quasi das Nannerl, Maria Anna Mozart, ins Zentrum der Geschichte. Und wilde, wüste Kreaturen und Menschen rundherum. Und es ist sehr, sehr opulent erzählt, sehr dramatisch, aber auch phasenweise extrem witzig. Mhm. Also ich habe gerade das Gefühl, meine Rolle war eher Comedy eigentlich als sonst irgendwas.
Du spielst die Marie Antoinette?
Ja. Ja, also am Anfang, also die Drehbücher entwickeln sich sehr stark. Also es ist so, also man lernt alle Charaktere kennen in den ersten 3 bis 4 Folgen und denkt sie irgendwann, spätestens in der 4. Folge, hat man sich ein Bild gemacht über die Charaktere und in der 5. und 6. Folge wird das alles zerstört und alles ist natürlich ganz anders.
Super.
Und die eigenen Schubladen werden hinterfragt und so. Und also mein erster Gedanke, wie ich die Drehbücher gelesen habe, chronologisch natürlich, war, eine sexsüchtige Marie Antoinette.
Die will ich spielen.
Ja.
Die muss ich spielen.
Ich meine, es klingt nach so viel Spaß.
Ja.
Ich darf dazu sagen, das Drehbuch haben Andreas Gutzeit und Svante Oppermann geschrieben. Regie hat Clara Zoe Mielin von Arnim geführt. Die Hauptrollen spielen sehr beeindruckend Havanna Choi und Erin M. Güvercin. Als Leopold Mozart sehen wir Peter Kurt. Kaiser Josef II. Spielt Philipp Hochmeier. Und du, Verena, haben wir schon gesagt, die Marie Antoinette, wie bist du denn zu dieser Rolle gekommen?
Sie hat mich gefunden. Also das ist wirklich eine von den Rollen, die irgendwie zum richtigen Zeit kämen. Also November 24 kriege ich plötzlich eine E-Mail mit, magst du mal reinlesen, ob dir das gefallen würde? Und das war irgendwie, ich habe sehr viel Drama gedreht gehabt und war insgesamt irgendwie, es war ein sehr trüber November. So. Und dann sind diese Drehbücher da in meinem Posteingang geflattert und dann habe ich die wirklich in einem Rutsch durchgelesen und habe mir gedacht, ja, das ist genau diese, also immer wirklich gedacht, mein Gott, die holt mich jetzt raus aus dem, aus diesem ganzen Drama, das natürlich meistens gespielt ist, aber sie dann irgendwie manchmal doch so drüber liegt über einen. Und ich habe schon so lange keine Comedy mehr gemacht und es war klar, dass eben 5 Monate in Riga gedreht wird und ich war so, okay, bitte, also mir ist eigentlich alles wurscht, ich will es machen.
Wir sehen Maria Anna Mozart als wichtige Förderin, Lehrerin, Mentorin, heute würde man vielleicht sagen Managerin, aber auch als Genie. Welche Rolle spielten denn generell die historischen Recherchen für die Serie?
Also das müsste man jetzt natürlich vor allem den Andreas Gutzeit da noch genauer fragen. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, und das ist das, was mir auch so taugt daran, ist, es gibt so diese Ankerpunkte, die stimmen. Und der Rest ist einfach wahnsinnig ein freier Umgang mit der Geschichte.
Wie du auch schon die sexsüchtige Marie Antoinette ins Spiel gebracht hast vorhin.
I mean, wir wissen es nicht.
Ja.
Stimmt, ja.
Und eben, wie gesagt, warten Sie bitte bis Folge 5.
Okay. Alles klar.
Aha, okay, da warten wir aber sehr gespannt darauf, ja.
Man muss dazu sagen, zum Zeit der Aufnahme dieses Podcasts waren 2 Folgen zur Verfügung.
Genau.
Ja,
ja,
genau.
Wir waren nicht zu lasch oder zu...
ja, zu faul.
Uninteressiert.
Oder sind eingeschlafen.
Kurzer Hinweis auf unsere legendäre Einschlaffolge.
Ja, Serien zum Einschlafen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Aber auffallend ist, dass es eben eine große künstlerische Freiheit gibt in der Interpretation. Das hat sich so nicht zugetragen. Die Maria Anna wird zu Mozart nicht gesagt haben, hauen wir ab. Der Mozart wird wahrscheinlich keine Sonnenbrillen getragen haben und sie hat sich wohl auch nicht als ihren Bruder verkleidet, um vor dem Kaiser zu spielen. Ein bisschen hat man schon das Gefühl, dass es eine solche Serie nicht gegeben hätte, wenn es nicht eine andere Serie gegeben hätte, die mit diesem Thema und mit dieser Freiheit spielt, nämlich Bridgerton.
Ah.
Wie viel Bridgerton steckt in Mozart?
Ich habe Bridgerton nicht gesehen, okay. Aber ich kenne natürlich die Grundprämissen, die man eben Bridgerton zuordnet und so und ein, zwei Diskussionen rund um die Serie. Ich finde interessant, also jetzt als nicht gesehen habende, glaube ich, unterschreibe trotzdem, was du jetzt gesagt hast, mit, dass die vorgelegt hat für andere Serien.
Was habt denn ihr am Set darüber gesprochen? Wie habt ihr darüber geredet, dass ihr jetzt eben halt so eine Neuerfindung mehr oder weniger dieser Zeit, aber auch der Personen gerade macht?
Also ich glaube im Grunde genommen, es wird bei jedem ein bisschen individuell gewesen sein, aber bei mir kann ich sagen, war es so, dass die historische Vorbereitung sehr akkurat war, also Biografie von Marie Antoinette studiert. Wir haben allgemeinen Unterricht gehabt in höfischen Tänzen und wer knickst wann und wie tief und so. Also das ist alles sehr ernst genommen worden und aber zum Beispiel die Kostüme sind wahnsinnig historisch korrekt. Ich sage jetzt mal zu 90% historisch überkorrekt und dann kommt diese 10%, macht's was wollt's. Und beim Spielen war es eben so, die Vorbereitung extrem akkurat, historisch genau. Und am Set ist dann immer eben die Clara gekommen und hat gesagt, forget it, mach was du willst.
Ah, okay. Cool.
Also ob du da jetzt so knickst oder so, was fühlt sich richtig an im Moment?
Über Marie Antoinette kann man ja sagen, die ist neben Eva die most hated oder geschitstormte Frauenfigur der Historie. Ja, was waren da deine Überlegungen, um dieses Bild vielleicht ein bisschen gerade zu rücken?
Was mich interessiert hat, also es waren eben, ohne jetzt zu spoilern, in den Drehbüchern schon wirklich eine große dramatische Geschichte innerhalb dieser Frauenfigur angelegt, die mich sehr gereizt hat. Und drumherum, also spätestens nach dem Lesen der zweiten Biografie, habe ich mir gedacht, also ich glaube, es war eine sehr, sehr intelligente Frau. Immer, dass die verwöhnt war, ist eh klar, aber wer so aufwächst zu der Zeit, wie soll der nicht ein bisschen out of touch und verwöhnt sein. Aber also ich habe das Gefühl, was ich eben rausgelesen habe, ist, die hat überhaupt keine Berührungsängste mit anderen Klassen, mit anderen Schichten gehabt. Also die war eigentlich eine sehr entspannte Royal, hat sehr gut mit Geld umgehen können, hat ihr eigenes Privatvermögen großteils vererbt vom Vater, der wiederum schon sehr gut wirtschaften hat können mit Privatvermögen. Sehr gut verwaltet, klug verwaltet, hat eben wirklich ehrlich Kunst gefördert, hat auch immer wieder Partys oder Empfänge geben, wo wirklich viele unterschiedliche Menschen geladen waren. Hat zum Beispiel auch keine Berührungsängste mit Drogensüchtigen gehabt, obwohl sie selber, das wird auch manchmal gesagt, dass sie ja selber auch dann irgendwie das und das genommen hat, das glaube ich eigentlich nicht, das liest man halt so nicht raus. Aber also die hat so wenig Berührungsängste mit dem Leben gehabt. Die war gescheit, lebenslustig, ohne Berührungsängste und irgendwie klug. Und auch politisch gibt es immer wieder so Sachen, die man da rausliest, die eigentlich als klug zu interpretieren sind und gar nicht als jetzt verschwenderisch oder so. Also auch zum Beispiel, es ist belegt, dass sie immer wieder nicht wollte, dass zu große Feste fürs Volk gegeben werden. Mhm. Und jetzt kann man sich denken, aha, die wollte alles für sich behalten und sie selber hat die opulenten Feste. Jetzt muss man aber wissen, ihre Verlobungsfeier, da war sie 13 oder 14 in Frankreich, war ein riesiges Volksfest, wo viele Menschen gestorben sind. Weil die sie einfach niedergetrampelt haben. Das heißt, die haben einfach eine super frühe Traumatisierung in Bezug auf Volksfeste, unter Anführungszeichen. Okay, und dass die dann sagt, ich mach das nimmer, ist doch so klar. Also ich finde es wirklich eine ganz interessante, stellenweise sehr gut nachvollziehbare Frauenfigur.
Ich liebe den ersten Auftritt, also ihren ersten Auftritt. Surprise, mon frère. Du hast es richtig krachen lassen. Alles aus ihr schreit, ich passe mich nicht an. Mhm. Ging es irgendwie darum, ein bisschen bei dir, bei der Interpretation, dieses Unangepasstsein?
Ich glaube, das habe ich vor allem der Clara zu verdanken, also der Inszenierung. Also ich kann mich nur erinnern an den ersten Drehtag, das war, also mein erster Drehtag war eines von den Banketten mit meinem Bruder, wo quasi er am einen Tischende, ich am anderen sitzen und diese riesige Distanz dazwischen ist und man trotzdem irgendwie. Und ich habe mich natürlich eben am Anfang halt normal hingesetzt an dieses Tischende Und die Clara ist eigentlich, überhaupt bevor wir den ersten Take erst begonnen haben, ist sie schon 7-mal zu mir gekommen und hat gesagt, bequemer, bequemer, bequemer. Und irgendwann am Ende bin ich da gelümmelt in dem Sessel und habe so eine Perlenkette im Mund gehabt und habe da herumkaut drauf und so. Und dann war sie, und jetzt und bitte. Also die hat mir vor dem ersten Take, am ersten Drehtag eigentlich schon die ganze Freiheit gegeben, mich so zu verhalten, wie es für mich in dem Moment bequem ist. Also für mich, Marie Antoinette, in dem Moment natürlich. Und dadurch, glaube ich, ist dieses Unangepasste so automatisch reingekommen. Und was ich ihr dann auch noch zu verdanken habe in der Inszenierung, ist die keine Angst vor zu groß. Also da gibt es zum Beispiel eine Szene, da steht halt im Drehbuch, Marie Antoinette wacht auf. So, ist ein Satz, dauert trotzdem lang, bis man das dreht hat, weil ich muss immer einleuchten, einrichten. Es sind trotzdem 2-3 Takes aus jeder Richtung. Also so eine anständige Szene, auch wenn es nur ein Satz ist. Und ja, da könnte man halt jetzt drehen, ah, sie schlägt die Augen auf, reibt sie vielleicht die Augen, setzt sie auf, was auch immer. Mhm. Und draus worden ist quasi meine Gräfin von Greiner, also meine beste Freundin und aber auch irgendwie Angestellte sozusagen, macht die Vorhänge auf und ich setze mich in einer Windeseile auf und mache wie so ein Vampir so. Und habe auch noch so ein bisschen Saber am Mund hängen. Also es ist alles so groß und so wild worden. Und aber hat, hoffe ich, trotzdem immer diesen Anker in dem eigentlichen Schmerz, den die Figur mit sich trägt.
Du hast gesagt, die Clara hat sehr viel eingebracht in diese Rolle. Was hast du für Ideen oder Impulse oder sonst irgendwas mitgebracht?
Die Vampir-Aufwach-Situation.
Ja. Eben, es ist dann natürlich, es ist immer so eine Mischung. Ne? Sie sagt, mach was Verrücktes. Ja. Dann macht man das halt. Ah, es gibt zum Beispiel Angst. Oh Gott, das ist fast zu blöd.
Nein, es gibt nicht so blöd.
Zu blöd sind höchstens unsere Einstiegswitze, genau. Aber niemals das, was unsere Gäste sagen.
Es ist auch schon wurscht. Also. Ihr kennt doch das, so Muskelmänner aus dem Fitnessstudio, die so einzeln mit ihren Brustmuskeln zucken können. Ich kann das auch.
Super.
Nur das schaut halt bei mir ein bisschen anders aus. Und sie hat gesagt, okay, es gibt zum Beispiel eine Szene, das soll ich Mozart verführen. Dann haben wir gedacht, na gut,
lassen wir es springen.
Und der Aaron hat natürlich auch nicht gewusst, was ich mache.
Großartig.
Und so entstehen dann ganz lustige Szenen.
Na, aber der muss sich ja nicht mehr halten haben können, oder? Wie er das gesehen hat, oder?
Es war sehr schwer für ihn.
Und wie oft habt ihr das gedreht?
Aber man dreht das relativ oft alles.
Aber du kannst es auf Kommando.
Naja, so Muskel.
Ich versuche es gerade auch. Es gelingt mir nicht.
Also ich kann das auch nicht.
Bei mich sehe ich auch noch nichts.
Und ich freue mich, dass wir kein visuelles Medium sind.
Also zumindest was uns betrifft, ja. Ja, interessant. Okay, also das waren sozusagen deine kreativen Impulse.
Ja, es geht vielleicht ein bisschen darüber hinaus noch. Also es ist so schwer zu sagen, was dann wirklich genau von einem kommt. Es ist, glaube ich, schon, ich glaube, was diese Marie Antoinette in Mozart Mozart mir schon zu verdanken hat, ist, glaube ich, diese Haltung von, die war nicht dumm. Die war nicht dumm und verwöhnt, sondern die war sehr klug und verwöhnt. Mhm. Und nämlich auch dieses, also ich glaube, von der Grundanlage hätte man sie auch so spielen können, rein von dem her, wie es am Anfang, ganz am Anfang geschrieben war, dass sie mehr so abgehoben ist und eben zum Beispiel jetzt nicht sie mit dem Koch unterhalten würde oder so. Und da habe ich gesagt, ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, die war wirklich genau anders. Mhm. Wo andere nämlich, also auch so der Kaiser, so Dorn haben, als würden sie wirklich die Kunst fördern, aber in Wirklichkeit eben dann doch nicht so ganz da hingegangen sind, wo es weh tut, wo es interessant ist. Hat sie das eben schon gemacht. Und das war, glaube ich, schon von der Haltung und von der Grundausrichtung und dann auch, spiegelt sich das natürlich in manchen Textänderungen und so. Das ist, glaube ich, schon großteils von mir.
Du hast uns ja jetzt immer ein recht positives Bild gezeichnet aufgrund auch deiner Recherchen, aber warum kommt Marie Antoinette so schlecht weg in der Geschichte? Weil auch dieser Satz mit dem Kuchen, das soll sie ja gar nicht gesagt haben, oder?
Ja, also ich glaube, das ist misogyne Geschichtsschreibung, die wir ganz oft haben. Also ich glaube, es ist zum Teil das, das hätte ich mal vorbereiten können. Da gibt es sehr interessante Texte dafür. Ich glaube, wenn man es googelt, vielleicht findet man es auch so. Eben über, warum die eigentlich zur Most Hated Woman geworden ist. Dann hat das natürlich auch sowas mit diesem Prinzip Bauernopfer zu tun. Also wir müssen irgendwen blöd hinstellen, dann nehmen wir die Frau. Mhm. Oder zur Ausländerin, die eh nie so ganz perfekt Französin geworden ist.
L'Autrichienne war ja ihr Spitzname, oder?
Genau.
Im Volk auch.
Also,
die Österreicherin.
Ich glaube, es hat was Misogynes und teilweise eben auch, sie war das einfachste Opfer. Mhm. Also gerade nämlich eine Frau, die eine gewisse Größe hat und dadurch eine gewisse Bedrohlichkeit, kann man umso besser abmontieren, demontieren und zum Sündenbock machen.
Ich finde ja die Neuschreibung von historischen Figuren absolut interessant und faszinierend. Das passiert ja gerade im Moment ein bisschen. Also es ist sicher einer der spannendsten Trends, finde ich, in Serien, aber auch in Filmen. Corsage ging ein bisschen so in diese Richtung, aber auch The Favourite ganz stark oder mit Saoirse Ronan die Mary Stuart. Mhm. Also ganz tolle Filme, die etwas gerade rücken. Ja? Mhm. Glaubst du, können diese gerade Rückungen etwas bewirken?
Das glaube ich auf jeden Fall. Anderes Beispiel dazu, ich habe vor 2 Jahren einen Film gedreht, der heißt Bach. Ein Weihnachtswunder, das war ein Weihnachtsfilm über Johann Sebastian Bach und seine Familie. Und Anna Magdalena Bach war ja zu ihren Lebzeiten wirklich der Superstar. Und gar nicht. Also man kann sich vorstellen, wenn die über den Marktplatz gegangen sind, dann haben die Leute ihr so kurz zugenickt und nicht ihm. Mhm. Er war halt, ja, der Kantor, aber jetzt nicht der Star. Sie war die Starsopranistin, die Sachen geleistet hat, die unvergleichbar waren zu ihrer Zeit. Sie hat auch einen Großteil des Haushaltseinkommens herangeschafft und so. Also sie war wirklich der Star. Und zu dem Film habe ich sehr viel historische Recherche, auch mit sehr viel Unterstützung von der Produktionsfirma damals gemacht. Habe sehr viel einbringen dürfen in das Drehbuch, das ich zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon gehabt habe. Und da ist mir dann zurückgemeldet worden, dass nach der Ausstrahlung die Wikipedia-Seite von Anna Magdalena Bach irgendwie am ersten Tag 300.000 mehr Aufrufe gehabt hat. Und Wahnsinn. Wenn ich mir denke, okay, da sitzen am nächsten Tag, ich weiß nicht wie viel, hunderte, tausende Leute und googeln diese Frau. Und lesen sich ein, in wer das eigentlich war, dann habe ich schon viel erreicht im Sinne von, das war mehr als die Frau von.
Super.
Und das macht der Film dann.
Ja, den Film kann man sich auch oder muss man sich auch anschauen. David Strisow spielt den Bach, oder?
Genau.
Ganz beeindruckend auch, ja. Was macht Mozart Mozart so zeitgemäß für uns jetzt?
Boah, fände ich ehrlich gesagt interessanter, das von euch zu hören, weil ich sowieso immer schwierig finde als Schauspielerin, also ich gehe ungern mit vorgeprägten Haltungen zum Ergebnis in meine Arbeit und eigentlich ist es ja sowas. Also das fällt für mich in eine ähnliche Kategorie wie, was sollen wir daraus mitnehmen oder so. Das möchte ich eigentlich gar nicht beantworten. Nein, gar nicht, was öd ist, sondern weil ich das mir wirklich nicht überlege vorher und zweitens, ich ja immer nur über mich reden könnte in dem Moment, was ich in anderen Themen sehr gern tue, aber da nicht.
Also, ja, das ist wirklich eine schwierige Frage.
Ja.
Blöde Frage.
Na, weil es ist so individuell ist einfach.
Wem ist die blöde Frage eingefallen?
Und sicher nicht.
Und sicher nicht. Nein, also das Zeitgemäße ist natürlich eben das Misogyne. Das würde ich jetzt mal sagen, drängt sich für mich als ganz erstes auf. Ja. Das andere ist tatsächlich auch, wo man sagt, ja, also die Karriere verläuft von Frauen heute immer noch anders als die von Männern.
Ja.
Das war immer schon so, ist aber heute auch noch immer ein bisschen. Also es ist schon diese Gender-Thematik, die sich da in mir öffnet. Aber auch sowas wie geschwisterliche Verbundenheit irgendwo auch. Oder das ist doch auch das Nette, was darin vorkommt.
Ich meine, ich hätte was Filmpolitisches, was ich finde ich so ein bisschen Sign of the Times ist.
Ja.
Wie gesagt, wir haben 5 Monate in Lettland gedreht, beziehungsweise ein bisschen in Litauen. Und das spielt in der Hofburg. Ja. Warum dreht man sowas nicht in Österreich? Weil wir keine Filmförderung mehr haben.
Ja, weil es in Österreich keine Filmförderung gibt. Wie geht es dem österreichischen Film? Wenn man dich jetzt sieht und deinen Drehkalender, würde man ja sagen, es geht ihm hervorragend.
Ich glaube, es war bei Corona auch schon so ähnlich. Die Schere geht auseinander. Also es gibt ein paar, die erwischt sehr spät oder sehr wenig. Ich meine, ich muss auch sagen, also ich habe dieses Jahr zum Glück auch immer noch wahnsinnig viel gedreht, aber auch für meine Verhältnisse deutlich weniger. Dann merke ich es natürlich auch zum Beispiel an, jedes Projekt hat ein bisschen weniger Drehtage, als es nur für 2-3 Jahre gewesen wäre. Also natürlich merke ich das auch.
Aber ist es nicht ein Trend, der allgemein so ist? Also der wurscht, ob es jetzt Filmförderungen gibt oder nicht?
Ganz bestimmt ist Sporn ein Trend und macht ja auch zum Teil Sinn immer. Ich finde, es ist ein gefährliches Thema, weil gerade wenn wir jetzt zum Beispiel über Machtmissbrauch oder so sprechen, dann ist der Faktor Zeit, Druck, Stress ein sehr großer, der entsprechende Situationen ermöglicht. Also großes, großes Thema. Es ist einfach mal ganz ein Thema, das mich ein bisschen aufregt.
Das ist raus.
Also wir haben mit dieser fantastischen Filmförderung, die wir gehabt haben, die viele Jahre entwickelt worden ist und dann von der letzten Regierung umgesetzt worden ist, haben wir in den letzten 1,5 Jahren 350 Millionen Euro Wertschöpfung in Österreich generiert. Jeder investierte Euro ist dreifach zurückgekommen. Das heißt, das zu streichen mit dem Prinzip, wir sanieren den Staatshaushalt, ist wie wenn man sie ins eigene Knie schießt. Es macht keinen Sinn. Und es ist auch in Österreich, wir haben eine Filmbranche, wo nicht die Frage ist, fährt der Produzent zwei oder eine Porsche, sondern wo die Frage ist, gibt es Ausbildungsplätze, Brain Drain, also gehen Talente woanders hin oder melden sie 10.000 Leute arbeitslos. Also es ist weder ein Nischenproblem, noch ist es irgendwie Shishi in der abgehobenen Kunst, sondern wir reden einfach von Zehntausenden Arbeitsplätzen. Und die negativsten Prognosen sagen, Ende 26 gibt es 50% der Produktionsfirmen nicht mehr und mehr Arbeitslose, als es Angestellte in Supermärkten gibt. Also wow. Das ist kein Nischenproblem und jeder Arbeitslose belastet den Staatshaushalt. Also warum man da einer Branche, die wirklich ein Wirtschaftsmotor ist, den Geldhahn zudreht. Und jetzt sagen alle, ja, aber wenn ihr so toll seid, warum braucht es dann überhaupt ein Geld? Es ist eben so, von unserem Fördersystem, von dem wie Filme, also fast überall in der Europäischen Union entstehen, im Vergleich zum Beispiel zu den USA, wir brauchen Starthilfe und bringen dann Geld. Es ist eben bei uns, weil wir jetzt nicht den Produzenten Grösus haben, der sagt, hier sind 5 Millionen, die habe ich rumliegen, dreht einen Film und dann schauen wir, was dabei rauskommt, sondern bei uns sind ProduzentInnen vor allem Geldumverteilerinnen. Also man kriegt eine Förderung, kann einen Film drehen, schafft dadurch Arbeitsplätze, generiert Steuern, Gemeindeabgaben und so weiter und so weiter. Mal noch gar nicht zu reden von einem Tourismusmehrwert und so, den Filme bringen, der unschätzbar ist für Österreich. Also ich meine, ich komme aus Salzburg, wir leben von Sound of Music, das ist ein Film, der ein paar Jahrzehnte her ist. Also deswegen brauchen wir Starthilfe und bringen dann Geld zurück.
Du bist ja gleichzeitig auch die Präsidentin der Akademie des österreichischen Films. Gibt es da einen Austausch mit der Politik, mit Politikerinnen?
Ja, es gibt natürlich viel Austausch. Hat es immer gegeben, gibt es immer. Es ist natürlich dann, da muss man sich an der eigenen Nase fassen als Filmwirtschaft. Es ist eine sehr zerspreuselte Wirtschaft. Also wir haben einfach sehr viele Verbände, sehr viele Interessensvertretungen, die es zum Teil in letzter Zeit immer besser, weil halt auch wirklich das Dach brennt, aber vielleicht zu lange nicht geschafft haben, mit einer starken gemeinsamen Stimme zu sprechen. Mal schauen. Mein dringender Wunsch ist wirklich, an die Politik dran zu bleiben, Streaming-Abgabe zum Beispiel massiv zu forcieren, die ungefähr 40 Millionen Euro für den österreichischen Film bringen könnte, die man niemandem wegnimmt, außer 3 internationalen Riesenkonzernen, die zu Recht einfach auch da investieren sollen, wo sie den Mehrwert generieren. Und ansonsten, ja, wirklich mein dringender Wunsch einfach, wir haben so eine fantastische Weltmarke österreichischer Film. Wir sind immer erfolgreich auf den Festivals, auf den großen A-Festivals, nennt man diese wirklich großen Festivals, Cannes, Sundance, dann natürlich auch den Oscar. Wir sind da immer erfolgreich. Überall auf der Welt schlecken sie alle 10 Finger nach dieser Marke österreichischer Film ab. Bitte nicht so vernachlässigen. Als Kulturgut und als Wirtschaftsmotor.
Ich möchte noch auf was zu sprechen kommen. Du hast vorhin nämlich Machtmissbrauch erwähnt, auch im Zuge dieser Einsparungen. Also das heißt, MeToo hat zwar vieles aufgebrochen, aber es ist nicht alles perfekt jetzt? Oder wie sieht es auf der Ebene aus?
Eine noch größere Frage. Also natürlich dauert sowas einfach. Nämlich auch gesellschaftlich. Das ist jetzt nicht nur ein Branchenproblem, sondern das hat zum Beispiel auch viel nach wie vor mit wie Medien über solche Vorfälle berichten zu tun. Also ich kann mir vorstellen, dass es nach wie vor für Erlebende von sexualisierter Gewalt oder von Machtmissbrauch schwierig ist, darüber zu reden, weil, und da müssen wir wirklich als Gesellschaft überlegen, es immer noch ein erster Reflex unserer Gesellschaft und auch von Medien ist, zu sagen, also unangenehm über das Opfer zu berichten quasi. Also so, manchmal habe ich das Gefühl, das ist jetzt ein sehr brachialer Ausdruck, aber manchmal habe ich echt das Gefühl, dann wird das Sau durchs Dorf getrieben. Mhm. Also da wird dann irgendwie dieser tolle Satz von Pellicot mit die Scham muss die Seite wechseln, das ist in Wirklichkeit ja noch nicht passiert. Mhm. Also da müssen wir wirklich als Gesellschaft noch so viel dran arbeiten. Und ich glaube, dann wird es erst so viel einfacher werden, diese Vorfälle und diese Missstände und dieses zum Teil noch immer systemische Versagen zu benennen und aufzuarbeiten.
Aber das heißt, das ist noch immer am Set oder beim Filmen dann irgendwie hat sich das Verhalten von manchen, die ihre Macht missbrauchen, nicht verändert, trotz der ganzen Aufmerksamkeit?
Ich bin sehr vorsichtig, wenn ich über das rede, weil ich habe in meiner jungen Karriere vieles miterlebt. Ich kenne auch keine Kollegin, die sagt, mir ist überhaupt noch nie irgendwas passiert. Mhm. Also, dass das einfach existiert. Und nochmal, ich glaube, da, also ich habe auch, bevor ich Schauspielerin geworden bin, im Journalismus gearbeitet, da war ich auch in Redaktionen, wo ich das Gefühl gehabt habe, also da ist die Filmbranche jetzt weder besser noch schlechter. Mhm. Und ich glaube, es gibt genug Arbeitsfelder, wo das einfach nach wie vor ein Problem ist. Das ist kein Branchenproblem der Filmbranche. Natürlich hat, 2017 war glaube ich MeToo, natürlich hat das viel verändert und also sagen wir mal, es ist dann ungefähr 2019 in Österreich angekommen, es dauert immer so ein bisschen. Und natürlich ist es wichtig, dass wir jetzt zum ersten Mal auch eine Sprache dafür haben. Also ich habe oft das Gefühl gehabt, bevor es diesen Begriff MeToo oder bevor sexualisierter Machtmissbrauch oder Machtmissbrauch im Allgemeinen, bevor diese Begriffe so bekannt und anerkannt wurden, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, man muss jemandem beschreiben, dass man Kopfweh hat, ohne dass es das Wort Kopfweh gibt. Also es ist so, du stehst immer da und du kannst nur hoffen, dass der andere versteht, was du meinst. Und der kann dann aber immer noch sagen, ja, was ist denn nur in deinem Kopf und ich sehe es nicht. Und kann es sein, dass das einbützt oder wenn du deine Sicht, dann ist es vielleicht weg. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass es diese Welle gegeben hat, dass es diesen Begriff jetzt gibt, dass es die Sprache darüber gibt. Weil die Sprache ist das Erste, was uns hilft, einfach Dinge zu benennen. Klar. Und gleichzeitig, wie gesagt, glaube ich, braucht es einfach nur Zeit und ich bin einfach vorsichtig, drüber zu reden. Genau, jetzt komme ich wieder auf den Satzanfang zurück. In meiner jungen Karriere habe ich dafür erlebt, mittlerweile habe ich einen Status und quasi eine Hierarchieebene erreicht, die mich schützt. Und deswegen fände ich es jetzt ganz schwer, wenn ich jetzt da sitze und 2025 sage, nein, es hat sich total verbessert, es gibt eigentlich fast gar keine Probleme mehr. Mhm. Und die 19-jährige Kollegin, die vielleicht vorgestern am Set irgendwie was Blödes erlebt hat, sie das anhört und sie denkt, na super, ein Ally weniger. Und deswegen glaube ich, müsste man da wen anderen fragen als mich tatsächlich. Und wenn ich drüber rede, dann bin ich vorsichtig, weil ich sage, ich individuell finde, die Situation hat sich verbessert. Mhm. Aber ob das an der Gesamtsituation liegt, an der Verbesserung oder daran, dass man sich bei mir nicht mehr traut.
Ja, ist die andere Frage. Ja.
Aber hältst du es für möglich, dass sich für die 19-Jährige nichts verbessert hat?
Wie gesagt, allein dadurch, dass es eine Sprache gibt jetzt dafür, dass es jetzt Begriffe gibt. Ich glaube, allein das hat ein bisschen was verändert. Ich glaube, dass dieses viele drüber reden ist total schwierig, hat was von Nestbeschmutzen und so weiter, hat ganz unangenehme Konnotierungen und gleichzeitig schult es unseren Blick. Gleichzeitig hilft es, dass wenn ich was sieg am Set oder egal wer, der Beleuchter, wer immer was sieht, vielleicht hingeht und eingreift oder am Ende vom Drehtag einfach sagt, hey du, ich habe da heute was beobachtet, bist du okay oder soll mir irgendwie, soll mir so? Und das hat sich, glaube ich, schon verbessert. Trotzdem gibt es immer noch individuelle Situationen, Sets, was auch immer, Personen, wo sie fast nichts verändert hat. Das gibt es einfach auch immer noch und das müssen wir auch akzeptieren.
Deinen Status, wie du jetzt gesagt hast, nutzt du ja auch für eine andere gute Sache. Du bist offizielle Unterstützerin des World Food Programms der Vereinten Nationen. Kannst du uns über das Engagement ein bisschen was erzählen?
Gerne. Also grundsätzlich ist das WFP, World Food Program, die größte Organisation im Kampf gegen den Hunger. Weltweit größte Organisation, arbeitet in mehr als 100 Ländern, erreicht viele, viele, viele Millionen Menschen. Durch diese tolle Infrastruktur, die die haben, waren die Ersten in der Ukraine, sind diejenigen, die in den Gazastreifen gekommen sind, wenn wer reinkommen ist. Das war das World Food Program. Also wirklich eine top ausgestattete, super aufgestellte Organisation, die von Ländern finanziert wird, also jetzt nicht irgendwie von Spendenabos von Einzelpersonen, sondern von Ländern. Und auch das World Food Program leidet in den letzten Jahren, vor allem seit dem letzten Jahr, durch diese massiven Einsparungen, vor allem natürlich von den USA, aber auch Österreich und Deutschland haben angefangen zu sparen in der Entwicklungszusammenarbeit. Das macht natürlich Planbarkeit schwieriger. Also der Kampf gegen den Hunger ist mir deshalb so wichtig. Also das kommt natürlich irgendwie aus einer Biografie, nicht, dass ich aufgewachsen wäre mit Hunger, das nicht, aber meine Mama hat einen Bauernhof gehabt und also es fängt überhaupt da schon an, dass meine Mama gesagt hat, wenn es mich nicht gegeben hätte, sie hat mich sehr früh gekriegt, wäre sie am liebsten Entwicklungshelferin geworden.
Oh, wow.
Und das ist ja dann so ein bisschen verunmöglicht worden durch das kleine Baby. Und sie hat dann Landwirtschaft studiert, hat im Endeffekt dann einen Bauernhof gehabt und hat da aber auch immer wieder, also da waren zum Beispiel auch dann bei ihr Frauen aus dem Sudan, mit denen sie sich austauscht hat über nachhaltige Landwirtschaft. Also dieses ganze Thema Ernährung, Nachhaltigkeit, dadurch aber auch sowas wie Klimagerechtigkeit und so, war einfach sehr viel bei uns daheim Thema. Und da kommt mein ursprungspersönliches Interesse her. Und gleichzeitig habe ich aber mit dieser Beschäftigung mit dem World Food Program immer mehr verstanden, dass ein Kampf gegen den Hunger immer Kampf für den Frieden ist, weil Hunger halt die Wurzel allen Übels ist. Das fängt bei, gut, ich meine, ich muss niemand mehr erklären, wie schlecht es ist, wenn ein Säugling unterernährt ist, das begreift jeder. Aber auch, dass ein Volksschulkind schlechter lernt, wenn es hungrig in der Schule sitzt und so weiter. Also das ist wirklich, dass Verteilungskämpfe durch Ressourcen, Kampf um Ressourcen entstehen und so. Also es ist wirklich, die Wurzel allen Übels ist Hunger und deswegen ist der Einsatz gegen den Hunger Einsatz für den Frieden und das ist mir so wichtig daran.
Schön.
Zuletzt warst du im Kino mit Das Leben der Wünsche mit dem Matthias Schweighöfer. Schaut euch den an, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer.
Hoffentlich läuft er gerade noch. 13.11. haben wir Kinostart gehabt. Ich bin ja immer so,
ja.
Also kurze Anmerkung noch, ja, an alle, die gerne ins Kino gängen.
Ja.
Gerade nämlich zum Beispiel beim, immer gut, jetzt hat natürlich das Leben der Wünsche mit diesen großen Namen Matthias Schweighöfer und den entsprechenden Produktionsfirmen eine große Maschine dahinter, die sind vielleicht weniger darauf angewiesen. Aber gerade jetzt kleine Produktionen, kleinere österreichische auch, sind ganz oft darauf angewiesen, dass man am ersten Kinowochenende ins Kino geht. Also meine Bitte an Leute, die sagen, ich möchte den und den Film sehen, geht es am ersten Wochenende, weil das erste Kinowochenende entscheidet immer darüber, wie lange der Film in den Kinos bleibt, weil ein Kinobetreiber ihn natürlich auch, wenn die siegt und die muss schnell reagieren, ja. Der Film läuft nicht, zack, ist er raus aus dem Programm und dann hat man gar nicht mehr die Chance, den zu sehen und der Film hat gar nicht mehr die Chance, irgendwie ZuschauerInnen zu sammeln und da irgendwelche wichtigen Referenzpunkte zu knacken, so die ersten 10.000 oder wenn möglich sogar 40.000, 50.000, was wiederum Referenzmittel bringt, was heißt, es macht es einem leichter, dass man den nächsten Film drehen kann und so weiter. Also deswegen, ich glaube, bei Das Leben der Wünsche ist es unberechtigt, aber deswegen immer mein erster Reflex, wir reden einen Monat später über Kinostart und ich denke, boah, hoffentlich läuft er überhaupt noch.
Ja, das stimmt. Das ist absolut richtig. Ja. Ja, also bitte, dann hoffen wir natürlich, dass ihr wart, liebe Hörerinnen und Hörer, oder beim nächsten Mal am ersten Wochenende geht. So. Ich habe die Vermutung, dass das ein Film ist, der glücklich macht. Kann das sein?
Das wäre sehr schön, wenn das so wäre. Das Drehbuch auf jeden Fall schon hat bei mir ausgelöst, dass ich schon sehr viel nachgedacht habe einfach. Also es ist so ein bisschen diese Grundprämisse, bedenke, was du dir wünschst, es könnte in Erfüllung gehen. Und da habe ich echt, also ich merke richtig fast täglich oder sagen wir mal mehrmals die Wochen, ertappe ich mich selber bei dem Gedanken, dass ich mir was wünsche und mir dann denke, oh wait, wenn wir jetzt im Film wären, wäre es in Erfüllung gegangen und das wäre furchtbar. Also ich denke sehr viel mehr über was ich mir wünsche noch, seit ich dieses Drehbuch vor mittlerweile wahrscheinlich 2 Jahren gelesen habe. Also das ist, glaube ich, so ein Ding, was es bei mir ausgelöst hat. Und wenn der ZuschauerInnen glücklich macht, das wäre natürlich ziemlich toll.
Wir brauchen jetzt unbedingt noch Serientipps von Verena Altenberger. Was hast du zuletzt gesehen?
Nicht, dass ich damit rechnen hätte können, dass ich das gefragt werde.
Nein, nein, kommt völlig überraschend. Nein, was hast du zuletzt geschaut? Machen wir es so.
Ich habe tatsächlich jetzt gerade die 4. Staffel von Slow Horses fertig geschaut.
Das war die 5.
Ah, 5. Das war die 5. Um Gottes Willen. Dann habe ich die 5. Staffel von Slow Horses fertig geschaut. Ist für mich, also ich habe mir die 1. Staffel da angeschaut und habe es gar nicht, also es hat mich gar nicht so gekriegt. Und irgendwann bin ich so reingekippt darauf, dass bei mir was entstanden ist, was ich weiß überhaupt nicht, wann ich das letzte Mal gehabt habe, nämlich wirklich so körperliche Entzugserscheinungen gehabt habe, wo die neue Folge immer am Mittwoch gekommen ist und ich wirklich, wenn ich mir die angeschaut habe und die zu Ende war, sie mein Körper so gedacht hat, jetzt muss ich 6 Tage warten auf die nächste. 7 Tage, keine Woche, Verena. Also das ist mir
Schweißausbrüche.
Ja, also, und eigentlich ist es weder vom Genre noch von sonst irgendwas, das, was ich jetzt mir so, was ich sagen würde, ist mein Lieblingsding ist, aber das hat mich total gekriegt.
Warum?
Ich weiß nicht.
Na, weil es spannend ist oder weil der furzende Ding so super ist oder was reizt dich so an dir?
Also ich finde schon die Schauspielerbeobachtung interessant. Also ich finde interessant, wie diese Charaktere angelegt sind und wie sie sich auch entwickeln über die Staffeln, finde ich ganz spannend. Also ich habe nicht ganz diesen Schauspielerinnenblick weggeschalten. Also es war jetzt nicht eine Serie, wo sie alles weggeschalten hat von wie macht man Filme, wie erzählt man Dramaturgie, sondern wo das eigentlich blieben ist, aber mich gleichzeitig überhaupt nicht gestört hat, dass es bleibt. Und auf der anderen Seite, ja, schon spannend und auch so ein bisschen dieses große politische Game, immer jetzt gerade so in der 5. Staffel dann ja nochmal, also mit Verschwörungsglauben und aber dann eben doch nicht und so. Also ja, auch so ein bisschen vergleichbar, also jetzt dieses große politische Game vergleichbar mit House of Cards zum Beispiel, wo ich das auch total spannend gefunden habe, dieses Nachverfolgen.
Ja, wen würdest du spielen wollen, wenn du eine Rolle da bekommen würdest?
Natürlich eigentlich immer am spannendsten, die Täterinnen zu spielen. Ja, also gut. Die nächste Bösewichtin in Staffel 6 ist wahrscheinlich schon fertig gedreht, also 7.
Okay, wir leiten die Bewerbung weiter.
Genau, wir freuen uns, dich in Slow Horses zu sehen.
Ja, das wird garantiert.
Und ja, vielen Dank.
Wir haben Verbindungen.
Jan, vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Danke fürs Kommen.
Ja, das war's schon wieder mit Serienreif. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt uns auf allen sozialen Plattformen und prinzipiell freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Neuwirth an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
Bye. Bye, bye.
Tschüss.
Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.